Herzlich willkommen zur Episode 41 von Erwachsen, der Podcast. Ich grüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Interessentinnen und Interessenten da draußen. Jetzt ist es Sonntagabend, es ist ruhig um mich herum, das Smartphone ist auch stumm geschaltet, die Weinschorle ist angerührt und ich kann mir jetzt Zeit nehmen für euch. Ein bisschen Zeit, um die interessanten, die neuesten, die witzigsten, die absurdesten Dinge zu besprechen, die gerade so los sind in meinem Leben und auch in der Gesellschaft, in den Medien und so weiter und so fort. Also seid herzlich willkommen, es geht wieder los mit ein paar neuen Geschichten. Aber am Anfang fange ich ja gerne an mit Kommentaren und Nachrichten. Und mich hat ein Kommentar unserer Zuhörerin Conny erreicht und die hat mich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Sendung doch ein bisschen arg herumgestammelt habe und es sehr viele Lücken entstanden sind. Manchmal die Worte nicht so kamen, wie sie kommen sollten oder wollten. Und ich habe lange darüber nachgedacht und habe vor allen Dingen über die Ursache nachgedacht oder Ursachen nachgedacht. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich wie viele andere Männer auch nicht multitaskingfähig bin. Dass ich also denken und reden, lesen und reden, denken und kommentieren gleichzeitig irgendwie nicht so richtig gut auf die Reihe bekomme. Ja, das ist eine Erkenntnis erst einmal. Und ich habe mir vorgenommen, da auch noch tiefer reinzugehen und vielleicht über Konsequenzen nachzudenken. Aber ich nehme es erstmal so entgegen. Vielen Dank, Conny. Gute Beobachtung. Ich kann das ja selbst nicht so genau beobachten, obwohl ich natürlich die Sendung immer anhöre, bevor ich sie online stelle. Aber von außen betrachtet ist das auch nochmal ganz wichtig. Also vielen Dank dafür. Und in dieser Sendung erst einmal, worum wird es denn gehen? Es wird um den Aufreger der Woche gehen oder der letzten zwei Wochen. Es wird ein wenig um Wissenschaft gehen. Ihr kennt mich ja schon. Ein Thema wird zukünftig immer ein bisschen tiefer beleuchtet. Also nicht so viele Themen, sondern ein Thema etwas tiefer. Und natürlich gibt es auch News. Good News, Bad News, wie man das so sehen möchte. So wird es heute abgehen. Und es geht natürlich vorher immer mit der Rubrik, was ist denn gerade los in deinem Leben? Und ja, wenn ihr mir länger zuhört, wisst ihr auch schon, dass ich also ja umgezogen bin, dass ich jetzt in Mecklenburg bin. Mein Auto ist inzwischen auch ein Mecklenburger, deutlich gekennzeichnet. Und meine Küche ist immer noch ein Provisorium. Und wie wir wissen, Provisorien halten sich immer am längsten. Ich bin ungeduldig. Ich bin sehr ungeduldig, das zu ändern. Aber im Moment bin ich gerade gebremst durch Geld. Wenn ich ganz viel Geld hätte, hätte ich es alles schon erledigen lassen. So muss ich vieles selber tun und muss auch darauf warten, dass wieder Geld zur Verfügung steht. Deswegen bleibt die Küche auch noch ein bisschen ein Provisorium. Aber ich habe kleinanzeigen.de geplündert und werde zumindest in den nächsten Tagen mein Badezimmer fertig machen. Und dann habe ich wieder einen Raum mehr, den man, vor allen Dingen den ich, benutzen kann. Und nicht, dass ich jedes Mal hineinkomme und denke, oh, das ist noch nicht gemacht und das ist noch nicht gemacht. Macht mir nämlich keinen Spaß. Ja, meine Arbeit läuft hervorragend. Ich werde demnächst auch wieder eine Praxis eröffnen für meine Hypnotherapie hier in Waren an der Müritz. Ich bin schon sehr gespannt, wie das angenommen wird. Und dann sind schon zwei von drei Dingen wieder so, wie sie vorher waren. Und ich werde auch Anfang September wieder mal in den Odenwald fahren, diesmal in ein buddhistisches Kloster mit Essverbot, nein, andersrum, mit Sprechverbot beim Essen, so rum ist es richtig. Also ein Schweigegebot gibt es dort in mehreren Situationen. Ich bin sehr gespannt, wie ich damit umgehen werde, denn das hatte ich noch nicht. Auch wenn ich nicht Buddhist bin, ist der Aufenthalt in so einem Kloster sicherlich eine interessante Erfahrung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist das, was gerade los ist. Ansonsten ruckelt sich alles so hin. Ich habe wieder eine Wallbox, eine eigene. Kann also mein Auto jetzt abseits von teuren Ladesäulen von Energieanbietern laden. Und ich genieße es sehr, hier mit jedem Schritt in die Natur gehen zu können. bei jeder Gelegenheit, wenn ich frei habe, tatsächlich anders als in Niedersachsen, wo vieles ja reglementierter ist, vieles ist eintöniger als hier in Mecklenburg. Hier gibt es Alleen mit Bäumen, hier gibt es Inseln auf den Feldern, hier gibt es mehr Wald, mehr Seen. Ich lebe in der Mecklenburgischen Seenplatte, natürlich. Und deswegen macht mir das großen Spaß und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass meine Lebensqualität sich durch diesen Umzug erheblich verbessert hat. Und deswegen bin ich mit diesem Schritt auch zufrieden. Ich bin da ganz fein mit mir. So ein paar Sachen fehlen mir noch. Als nächstes werde ich mir einen Friseursalon suchen müssen, weil jetzt ist es wieder Zeit, mal die Haare zu schneiden. Aber da werde ich meinen Bruder fragen. Der lebt ja hier schon länger und vielleicht hat er auch eine Empfehlung für mich. Ja, das ist gerade los in meinem Leben. Es ist jetzt noch nicht so die spektakuläre Geschichte, die ich euch erzählen kann. Aber ich bin sehr froh, auch weiter hier podcasten zu können. Und das ist eine kleine Konstante in meinem Leben, alle 14 Tage so eine Aufnahme zu machen. Deswegen bin ich da ganz zufrieden mit. Und das ist jetzt, worauf es ankommt. Ich glaube, ich bin mit vielen kleinen Dingen in meinem Leben, in meinem Umfeld zufrieden. Ich brauche nicht Luxus, ich brauche nicht die Kreuzfahrt, ich brauche nicht das große Vermögen, sondern solche Dinge wie eine Wohnung, wie ein Auto, eine Arbeit, ein sicheres Einkommen, das stellt mich schon sehr zufrieden. Nennt mich einfach, ja, dann bin ich einfach gestrickt. Einfach gestrickt ist auch gut als Übergang für das nächste Thema, nämlich zum Aufreger der Woche oder der letzten beiden Wochen. Und wer es nicht mitbekommen hat, der sperrt jetzt mal die Lauscher auf, weil es wird ganz witzig und es wird ganz seltsam. Was ist denn geschehen? Also, es ist eigentlich Käse. Es geht um Käse, wenn man so will. Es geht um Milram. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Da war in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Aufregung um Milram-Käse. Und ich will zuerst einmal beginnen mit der offiziellen Stellungnahme der DMK Group, die also Milram-Käse herausbringt, anbietet. Die haben nämlich drei Künstler gebeten, Josephine Rice oder Race, Dani Polen und Moritz Adam Schmidt, die Verpackungen des Milram-Käse temporär für eine bestimmte Zeit neu zu interpretieren. Die drei Künstler kennt man bereits aus Kooperationen mit solchen Marken wie Adidas und Rittersport zum Beispiel. Und nun hat also Milram sie beauftragt, limitierte Verpackungen zu schaffen, damit im Kühlregal sowas wie ein Blickfang entsteht. Und natürlich auch die Einladung zum Zugreifen von diesen Verpackungen ausgeht. Ja. Und Milram schreibt, dass sie als erste Käsemarke mit einer künstlerisch gestalteten Verpackungslinie einen innovativen Weg einschlagen, der insbesondere junge Zielgruppen ansprechen soll. Und dabei wurde darauf geachtet, dass man eine klare Sorte differenzieren kann, dass die Produkte wiedererkennbar sind, sodass die Käufer von Milram ihre Produkte, ihren Lieblingskäse einfach im Regal wiederfinden. Ja, so ist das so sozusagen vom Ansatz her gewesen. Und die Packungen, die Verpackungen, die Gestaltung der Verpackungen sollten Situationen aus dem Leben darstellen, aus dem gesellschaftlichen Leben. Es gibt noch ein paar Kooperationen mit Makro-Influencern und auch noch Mikro-Influencern, die ein bisschen für die Aufmerksamkeit sorgt. Es gibt ein Gewinnspiel, es gibt Content auf Plattformen wie Instagram, TikTok und Co. Und das ist sozusagen die Erklärung der Milram-Herausgeber, der Milram-Anbieter. Was ist aber passiert? Wir gehen mal ins Internet und dann geschieht etwas, was ich schon bei anderen Anlässen beobachtet habe, nämlich diese Gestaltung der Milram Käsecover, ich sag mal jetzt Käsecover dazu, sorgte im Internet für Empörung. Also, die Lunte ist ja auch immer ziemlich kurz von einigen Leuten, die da sich so im Internet rumtreiben. Und hier hat sich aktuell ein rechter Shitstorm zusammengebraut, denn auf den Verpackungen, auf diesen limitierten Motiven, finden sich Menschen verschiedener Hautfarben. Und das hat schon gereicht, um bei X, aka Twitter zum Beispiel, einen Hashtag Mehlrahmenboykott hervorzubringen. Oder auch den Hashtag Müllrahm. Und da gibt es so Leute, die schreiben dann was von Umvolkungsideologien. Die schreiben von bewussten Falschdarstellungen der Gesellschaft oder bunten Vielfaltwahn. Und ich habe Bilder gesehen, da hat jemand mit dem Filzstift diese Verpackungen durchgestrichen, was ja heißt, er hat sie vorher gekauft. Und er nannte das Entwoken. Er hat seinen Käse jetzt entwokt und dann kann er ihn essen. Bis hin zu AfD-Politikern, die sich abfällig darüber geäußert haben, hat das eingeschlagen. Und ich habe es natürlich nicht fertiggebracht, mich da meiner Meinung zu enthalten und habe die Packung vom Müritzer Original, denn ich lebe jetzt hier an der Müritz, in meinem WhatsApp-Status gepostet. Und witzigerweise schrieb mir dann unser treuer Hörer Jochen, OMG, oh mein Gott, jetzt weiß ich auch endlich, welcher Käse das ist, den ich nicht mehr kaufen soll. Ich habe sehr darüber gelacht. Dieser Käse ist jetzt ein Politikum, wobei der Verwaltungssitz vom Deutschen Milchkontor, zu dem die Marke Milram gehört, das Ganze etwas gelassener gesehen haben möchte. Ja, denn dort wird geschrieben, die Gestaltung ist bewusst unpolitisch und spiegelt visuell die Vielfalt unserer Gesellschaft wider. Nicht mehr und nicht weniger, schreiben sie. Die Reaktionen auf der anderen Seite des politischen Spektrums sind sehr positiv. Die sind sehr innovativ. Wenn ihr mal schauen wollt unter Milram, gerade bei X, da sind richtig witzige Dinge dabei. Es gibt zum Beispiel eine, man kann ja das mit KI inzwischen sehr schön machen, auch eine Milram-Packung mit der AfD-Chefin Alice Weidel, mit ihrer Frau, die ist ja auch People of Color. Es gibt verschiedene wirklich kreative Sachen, die da ausgebaut wurden, und die Mehlrahmenpackungen werden als natürlicher Abstandshalter zu Rechten empfohlen und der perfekte Marketing-Stunt gelobt. Und ich als ehemaliger Chef einer Werbeagentur bin echt beeindruckt, weil das ist eine coole Werbung. Und selbst wenn man darauf besteht, dass es unpolitisch gemeint ist und nur einfach eine junge Zielgruppe ansprechen wollte, dann ist es ein gelungener Stunt, ein gelungener Stunt. Aber ich zitiere nochmal zuletzt den DMK-Sprecher, also der Marke hinter Milram, der schreibt, wir greifen einen Zeitgeist auf, aber bewusst nicht in politischer Form. Was hier verdreht wurde, ist so absurd, schreibt er, dass man sich das nicht ausdenken kann. Und dem kann ich wirklich nur beipflichten. Das kannst du dir nicht ausdenken, was die Leute aus einfachsten Darstellung machen, aus einer kleinen Werbekampagne, wo eben nicht nur weiße Menschen, nicht nur das übliche deutsche, korrekte Familienleben dargestellt worden ist, sondern eben Menschen, die man in unseren Städten übrigens an jeder Ecke sieht, miteinander sieht. Und ich greife das Thema People of Color in einem anderen Thema nochmal auf, später, denn richtig, um das mal richtig zu zitieren, das kannst du dir nicht ausdenken, was Leute aus so einem einfachen Thema machen. Also, wenn es euch interessiert, schaut mal nach. Milram ist eine interessante Geschichte und zeigt eben auch, wie tief gespalten unsere Gesellschaft inzwischen ist. Im digitalen Raum, das will ich mal kurz Eingrenzen, jetzt ist das Wort wieder da, danke Conny, eingrenzen im digitalen Raum, denn ich beobachte das in letzter Zeit ziemlich genau, den Unterschied zwischen dem digitalen Raum und dem analogen Raum, also offline, wie man da so miteinander umgeht, und da gibt es doch deutliche Unterschiede. Wie gesagt, die Lunte ist kürzer und wir erleben dort eine Sprache, wir erleben dort auch zum Teil eine Verrohung, wir erleben dort Distanzlosigkeit, wir erleben dort tatsächlich auch fehlende Empathie für andere Menschen, wenn man sich dann hinter einem anonymen, pseudonymen Usernamen, was auch immer, verbergen kann, geht es manchmal richtig los. Und was mich daran so bewegt ist, dass wir eigentlich alle gemeinsam auf einem Planeten leben und dass dieser Planet auch ziemlich klein ist. Wenn ihr euch erinnert, in einer der früheren Folgen mit Ute gemeinsam habe ich die Geschichte von Pale Blue Dot erzählt, für den kleinen blassblauen Punkt, der die Erde ist in der Unendlichkeit des Universums. Und das war die Geschichte von Voyager 1, die auf Anregung des amerikanischen Astronomen Carl Sagan aus einer Entfernung von 6 Milliarden Kilometer die Kamera nochmal umgedreht hat, denn Voyager 1 war auf dem Weg aus unserem Sonnensystem hinaus und ein Foto aufgenommen hat, ein Foto der Erde, die dort sehr treffend als der kleine blassblaue Punkt beschrieben ist, denn wenn man sich das Foto anschaut, sieht man tatsächlich mit einiger Anstrengung in einem Sonnenstrahl, in einer endlosen schwarzen Leere, sieht man einen kleinen blassblauen Punkt. Und das, so hat Carl Sagan geschrieben, das sind wir. Das ist unser Zuhause. Dieses kleine, unscheinbare blaue Ding in einer kalten, unbarmherzigen Leere. Und er hat geschrieben, ich zitiere das jetzt aus dem Kopf und sinngemäß, das sind wir. Hier hat jeder Mensch gelebt, der einmal gelebt hat. Und hier hat man sich um Gebiete auf diesem kleinen blassblauen Punkt bis auf Blut gestritten. Hier wurden die größten Erfinder, lebten die größten Erfinder, hier lebten die größten Krieger, hier lebten alle, die einmal gelebt haben und die auch noch leben werden auf der Erde. Und dieser kleine blassblaue Punkt ist alles, was wir haben. Das ist unsere Heimat, das ist unser Zuhause. Und wir können später, ich komme da nochmal darauf, darüber diskutieren, ob wir vielleicht irgendwo alle als Menschheit, aber auch jeder Einzelne, irgendwie so eine Art, würde ich sagen, Aufgabe haben, unseren Planeten auch für uns lebenswert zu halten. Und immer wieder, wenn ich an dieses Bild denke und an die Worte, die Carl Sagan dazu gefunden hat, dann denke ich, wäre das nicht eine gemeinsame Sache, wo man sich dahinter vereinen könnte und wo man den Streit vielleicht mal beilegt, mal sein lässt für dieses Gemeinsame, denn wir haben nichts anderes. Wir haben keine zweite Erde, auch wenn die Ideen mit dem Mars und so weiter, aber der Mars ist eben nicht die Erde. Wir haben nur diesen, im Moment ist kosmisch gemeint, ne? Also das ist jetzt nicht übermorgen, sondern wir haben in diesem Moment, in dieser Zeit, nur unsere eine Erde. Und Carl Sagan schreibt dazu, für mich unterstreicht es unsere Verantwortung, dass wir freundlicher und mitfühlender miteinander umgehen und diesen kleinen blauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, bewahren und wertschätzen. Und im Vergleich dazu, ganz ehrlich, im Vergleich dazu, ist doch Mehlrahm und die ganze Aufregung um eine Käseverpackung echt Pillepalle. Ja, aber wenn ich jetzt einmal, und so bin ich auch, ich habe dann einmal angefangen zu recherchieren, ne, so, und habt mir nochmal den kleinen blauen Punkt aufgerufen und bin dann natürlich weiter gekommen zum, jetzt müsst ihr mal ausprobieren, ihr müsst mal, ihr könnt mal zum Beispiel Wikipedia surfen. Das finde ich total toll. Also weil da sind so viele Links und Querverweise und ich kann mich damit, wenn ich nicht aufpasse, stundenlang beschäftigen, weil ist so viel Wissen drin. Ich weiß, mit Wikipedia ein bisschen Vorsicht, weiß ich alles. Aber trotzdem, es ist so viel Wissen drin, dass ich mich damit darin echt verlieren kann. Und so ist es passiert, sodass ich, als ich über die Erde nachgedacht und gelesen habe, dann nochmal mich festgelesen habe und habe so gedacht, okay, also die Erde, das ist das Einzige, was wir haben. Was ist das eigentlich? Was ist das? Was ist das Ding, auf dem wir leben? Und es ist ja auch so selbstverständlich, ne? Die Erde. So, da leben wir drauf. Ich lebe in Mecklenburg, das ist auch ein Punkt auf der Erde. Wir wissen von unseren Nachbarplaneten, also Mars und Venus zum Beispiel, Venus in Richtung Sonne und Mars in Richtung Jupiter, wissen wir alles schon, wieso. Aber was ist das genau? Ja, so. Und in einer anderen Wissenschaftsveröffentlichung habe ich nämlich gerade gelesen, dass jeden Tag etwa 48,5 Tonnen Gesteinsmaterial auf die Erde fallen. Dachte ich so, okay, 48,5 Tonnen, das ist viel. Mein Auto wiegt ungefähr 1,5 Tonnen. Also 30 mal so viel. Fällt jeden Tag an Gestein auf die Erde. Nun sind das nicht die großen Klopper, ne? So, die sind bis zu einem Millimeter klein, ne? So. Aber trotzdem fand ich 48,5 Tonnen eine ganze Menge. So. Und dann war meine Neugier geweckt und dann bin ich natürlich in die Wikipedia und habe geschaut, okay, was wiegt denn die Erde so, wenn da so 48 Tonnen jeden Tag drauf fallen, kann man ja auch mal ausrechnen, ne? Also wir rechnen mal 48,5 Tonnen, machen wir jetzt mal live, mal 365. So, da sind wir schon, ja, wenn mein Taschenrechner versagt, kommt gar nichts dabei raus. Das sind schon 17.702 Tonnen im Jahr. Ja, nicht so schlecht, oder? 17.000 Tonnen. Ja, aber die Erde wiegt natürlich unglaublich viel mehr. Ja, angegeben wird sie mit 5,9722 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Ja, schön, habe ich gedacht. Ja, super. Was ist das denn jetzt? 10 hoch 24, was ist das denn jetzt was ist das? Wie viel wiegt die Erde denn nun? Ja, also sie wiegt, ich habe das nachgeschlagen, weil ich muss ja sowas wissen, sie wiegt 5,9722 Trilliarden Tonnen. Eine Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Also, was sind denn so roundabout 6 Trilliarden Tonnen? Das ist natürlich viel, 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 viel. Und gleichzeitig habe ich ja im Hinterkopf, wir sind so ein ganz kleiner, ganz, 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 ganz kleiner blauer Punkt im All. Die Erde mit ihren 6 Trilliarden Tonnen. Und dann bekomme ich wieder eine Vorstellung von den Dimensionen des Raumes. Ich habe heute gehört, dass Voyager 2, glaube ich, die Sonde, die jetzt schon Voyager 1, glaube ich, ist das die Sonde, die jetzt schon die Heliosphäre, also die sozusagen den Strahlungsraum um die Sonne verlassen hat, dass die fliegen kann und auf ihrem ganzen Weg durch das Sonnensystem hindurch ist sie niemals in Gefahr gekommen, mit einem anderen Körper zusammenzustoßen. Niemals. Das zeigt ein bisschen die Dimensionen des Raumes und die Leere in dem Raum. Und wahrscheinlich wird Voyager 1 noch 10.000 Jahre weiterfliegen oder 100.000 Jahre weiterfliegen, weil da ist nichts da, was sie bremsen wird. Und sie wird mit keinem einzigen Körper zusammenstoßen. Dazu ist der Raum einfach zu leer und die Abstände zwischen den Körpern im Raum sind einfach viel zu groß. Viel zu groß. Ja, und weil ich einmal bei der Erde war, habe ich noch ein bisschen weiter gelesen. Und wenn es euch interessiert, dann schaut euch mal den Wikipedia-Artikel über die Erde an, weil da sind so viele interessante Informationen drin. Ich bin natürlich wieder hängen geblieben bei unserem treuen Begleiter, dem Mond. Der gehört ja sozusagen zur Erde oder sie bilden zusammen ein System, ein Körpersystem, das Erde-Mond-System. Und weil ich ja von Mondgestein angefangen habe, da ging es ja los für mich. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt denn dieses Mondgestein überhaupt auf die Erde? Es muss ja irgendwie sich vom Mond lösen und irgendwie zur Erde kommen. Und ich liebe ja Wissenschaft, wie ihr wisst. Und ich habe auch wieder diesmal mich mit scienceos.ai beschäftigt, weil das ist eine Wissenschaftsmaschine, eine Wissenschafts-KI, die auf Fragen Antworten aus Studien findet. Also nicht Meinungen, sondern Antworten aus Studien. Und ScienceOS antwortet mir, Mondgestein gelangt durch Meteoriteneinschläge auf die Erde. Wie jetzt? Achso, wenn ein Meteorit den Mond trifft, schreiben sie, kann dabei die freigesetzte Energie ausreichen, um Mondmaterial ins All zu schleudern. Einige dieser Fragmente können die Erde erreichen, wenn sie die Fluchtgeschwindigkeit des Mondes überschreiten und auf einer geeigneten Bahn landen. Solche Ereignisse sind selten, aber sie haben dazu geführt, dass Mondmeteoriten auf der Erde gefunden wurde. Guck mal. Also das ist sozusagen die Mechanik dahinter. Also es trifft irgendein Meteorit den Mond, der schlägt dort Gestein frei durch den Aufprall. Und das Gestein kann, wenn es die Mondanziehung, also die Gravitation des Mondes selbst überschreitet, also Fluchtgeschwindigkeit ist hoch genug, dann kann dieses Ding vom Mond wegfliegen. Und da wir der nächste große Körper sind für den Mond, mit höherer Anziehungskraft, mit höherer Gravitation, kann es also dazu führen, dass dieses Mondgestein auf der Erde landet. Abgefahren. Wirklich abgefahren. Ja, und dann war ich beim Mond. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit in meine Gedanken. Da war ich beim Mond und bei der wirklichen Frage, die ich immer wieder habe oder die mich beschäftigt, wie sind wir eigentlich zu diesem Mond gekommen? Also wie ist die Erde zu diesem Mond gekommen? Weil wir haben nur einen Mond, also einen tatsächlichen Mond, den wir so auch so bezeichnen. Andere Planeten haben mehrere Dutzende bis noch mehr Monde, also Jupiter zum Beispiel oder auch Saturn, haben ganz, ganz, ganz viele Monde. Und die Frage, die mich da mal so beschäftigt, ist, wie können wir das wissen? Ja, und hier geht es natürlich um Theorien. Theorien deswegen, weil wir natürlich nicht dabei waren. Wir können nicht einen Bericht darüber zeigen, wie die Erde und wie die Erde zu ihrem Mond kam. Das wäre natürlich cool, aber das passiert nicht. Und jetzt habe ich ein Geräusch gehört, was ich nicht hören wollte. Ich bin irritiert. Was war das? Ich muss nachschauen. Ah ja. Also der Mond, wie sind wir zum Mond gekommen? Wie könnte das passiert sein? Es geht um Theorien, natürlich. Die Wissenschafts-KI scienceos.ai schreibt dazu, dass die wahrscheinlichste Theorie zur Entstehung des Mondes die Giant-Impact-Hypothese ist. Also im Prinzip geht es darum, dass die Proto-Erde, also die frühe Erde, die noch nicht erstarrte Erde, oder zum großen Teil noch nicht erstarrte Erde, eben noch heiß, mit einem anderen Himmelskörper, der so ungefähr so groß war wie der Mars. Dieser Himmelskörper wird oft als Theia bezeichnet oder Theia. So vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Das war die tatsächlich am Anfang der Entstehung der Erde und auch des Sonnensystems. Und dabei sollen laut dieser Theorie große Mengen Material aus der Erdkruste und dem Impaktor, das ist also Taia, in den Orbit geschleudert worden, wo sie sich zu einem Mond geformt haben. Und diese Theorie wird durch geochemische und isotopische Ähnlichkeiten zwischen Erde und Mond gestützt. Das sind zwei Studien aus den Jahren 2016 und 2022. Was passiert da? Also dann wird Material sozusagen in den Orbit, in die Erdumlaufbahn geschleudert und durch den Drehimpuls der Erde dreht sich dieses Material auch um die Erde. Es herrscht der Drehimpuls Erhaltung. Material, was sich vorher mit der Erde gedreht hat, wird sich auch außerhalb der Erde weiterdrehen, um die Erde in die gleiche Richtung. Und dadurch formt sich eine Kugel. Die Kugel ist die idealste Form im Universum. Schwere Materialien sinken dadurch nach innen und leichtere Materialien bleiben nach außen und es formt sich eine Kugel. Und wenn ein Körper nur groß genug ist und wenn er auch nur genug unterschiedliche Materialien besitzt, dann formt sich zwangsläufig eine Kugel daraus. Und eine Kugel ist bei der Definition von Planeten übrigens eine Voraussetzung, die Kugelform. Sonst wird es als Planet nicht anerkannt. Aber der Mond ist natürlich kein Planet, weil er an einen Planeten gebunden ist. Deshalb ist er kein eigener Planet. Das ist sozusagen die gängigste Theorie, die Giant Impact-Hypothese, dass also der Einschlag mit einem anderen Himmelskörper, und man kann davon ausgehen, dass in der Frühzeit des Sonnensystems es nicht nur die Planeten gab, die es heute gibt, sondern viel, viel mehr, die durch Zusammenprall, durch gravitatorische Effekte entweder zerstört, aus dem Sonnensystem gefeuert wurden, in äußere Regionen sozusagen gebracht wurden. Davon kann man ausgehen. Und deswegen ist die Theorie eines Zusammenpralls sehr, sehr wahrscheinlich, denn unsere Erde ist auch durch den Zusammenprall von kleineren Objekten entstanden. Also da finden sich kleinere, etwas größere, größere, dann ganz große Objekte zusammen, die sich dann zu einem Planeten formen können. Und so ist das mit unserer Erde auch geschehen. Und deswegen ist die Annahme, dass der Zusammenprall zwischen solchen Protoplaneten den Mond hervorgebracht hat, wahrscheinlich eben auch gestützt durch geochemische und isotopische Untersuchungen, ist möglich. Ich habe natürlich gefragt, was es denn noch so für plausible Theorien gibt zur Entstehung des Mondes. Und da gibt es zum einen die Fissionstheorie und die besagt, dass der Mond durch die Abspaltung eines Teils der Erdkruste aufgrund schneller Rotation entstanden sein könnte. Aber diese Theorie wird durch dynamische und chemische Beweise weniger unterstützt. Und dann gibt es noch die Capture-Theorie. Danach könnte der Mond ein eigenständiger Körper gewesen sein, vielleicht auch ein kleiner Protoplanet, der von der Erdgravitation eingefangen wurde. Und auch hier ist diese Theorie dynamisch unwahrscheinlich, da sie eine sehr spezielle Bahn voraussetzt. Da gibt es eine Studie aus dem Jahre 1971. Dann gibt es noch die Koakkretionstheorie, dass Erde und Mond gleichzeitig aus demselben Materienebel entstanden sein könnten. Diese Theorie erklärt aber nicht die chemischen Unterschiede zwischen Erde und Mond. Es gibt sehr viele Übereinstimmungen, auch chemische, zwischen Erde und Mond, aber eben auch Unterschiede. Sodass die erste, von der ich gesprochen habe, die Giant Impact Hypothese, schon die überzeugendste Theorie bleibt, da mit ihr die meisten geochemischen, dynamischen, isotopischen Beobachtungen erklärt werden können. Aber es gibt trotzdem offene Fragen. Insbesondere zur genauen Dynamik dieses Einschlages und der chemischen Zusammensetzung des Mondmaterials. Und deswegen habe ich gefragt, und das ist das Tolle an scienceos.ai, da werden dir immer Anschlussfragen, und zwar sehr, sehr sinnvolle Anschlussfragen vorgeschlagen. Und hier war eine der vorgeschlagenen Anschlussfragen, gibt es neue Theorien zur Mondentstehung? Und ja, Das gibt es. Es gibt mehrere neue Ansätze und Theorien, die im Moment erforscht werden. Und zwar gibt es eine Studie, die vorschlägt, dass der Mond direkt nach einem gigantischen Einschlag als vollständiger Satellit entstanden sein könnte. Anstatt sich langsam erst, so wie es in der Giant Impact Theorie ist, langsam aus einer Trümmerscheibe zu formen. Das könnten die isotopischen Ähnlichkeiten zwischen Erde und Mond besser erklären und wäre eine einfachere, so eine Art einstufige Entstehungshypothese, jetzt haben wir langsam Hypothese. Ich sag gleich nochmal was, wie man zur Bearbeitung und zur Bearbeitung von Hypothesen. Dann gibt es das Mehrfacheinschlagmodell. Das geht davon aus, dass der Mond durch eine Serie kleinerer Kollisionen mit der Erde entstanden ist, anstatt durch einen einzigen großen Einschlag. Hier haben wir die Berücksichtigung von komplexen Dynamiken wie Fragmentation und Akkretion und die chemische Zusammensetzung des Mondes könnte auch besser erklärt werden. Aktuelle Studie aus 2024. Dann gibt es noch eine Variante dieses Giant Impacts, das Synestia-Modell. Das postuliert, dass der Mond aus einer heißen, scheibenförmigen Struktur einer sogenannten Synestia hervorging, die nach einem hochenergetischen Einschlag entstand. Das könnte die isotopische Ähnlichkeit zwischen Erde und Mond auch erklären. Naja, und dann gibt es noch die Frage nach der dem Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Erde. Da wird untersucht, wie der Mondbildungseinschlag die chemische Zusammensetzung der Erde beeinflusst haben könnte. Also nicht nur den Mond, sondern auch umgekehrt die Erde Einflüssen ausgesetzt wurde. Das scheint irgendwie für mich so ein bisschen logisch. So, und dann gibt es noch neue Erkenntnisse, das habe ich schon gelesen vor kurzem, die Chronologie der Mondbildung ein bisschen verändern, weil es isotopische Analysen gibt, die nahelegen, dass die Mondbildung in der Geschichte des Sonnensystems später, als wir bisher angenommen haben, stattgefunden haben könnte. Das könnte auch die Dauer und die Mechanismen der Planetenbildung neu definieren und wenn da eben neue Ergebnisse vorliegen, ist es natürlich hochwissenschaftlich richtig, das auch zu korrigieren. Ja. Kleiner Schluck Weinschorle, redet sich besser. Und dann bin ich natürlich beim Stöbern auf eine Sache gestoßen, die mich immer so ein bisschen interessiert hat, nämlich bei der Frage, der Mond und die Erde hängen ja sehr heftig zusammen und der Mond garantiert ja solche Dinge auf der Erde wie zum Beispiel die Jahreszeiten. Wie macht er das? Der Mond stabilisiert durch seine Gravitation, der wiegt ja auch was, der wirkt genauso auf die Raumzeit an wie die Erde, nur eben nicht so stark, aber er tut es. Und die Gravitation des Mondes spüren wir auf der Erde ja auch durch die, zum Beispiel durch die Gezeiten, also Ebbe und Flut. Das entsteht ja durch die Gravitation, Wechselwirkung zwischen Erde und Mond. Und diese Gezeitenwirkung haben aber auch noch eine andere Auswirkung. Und zwar, dass der Mond sich von der Erde entfernt. Und das klingt für mich so wie, ist das jetzt gut oder ist das jetzt nicht gut? Und natürlich sofort die Frage, okay, wie viel ist das? Und auch das lässt sich auf ScienceWise.ai finden. Und wenn es euch interessiert, erzähle ich es euch jetzt. Also der Mond bewegt sich aktuell mit einer Geschwindigkeit von etwa 3,8 Zentimeter pro Jahr von der Erde weg. Also 3,8 Zentimeter bewegt sich der Mond von der Erde weg im Jahr. Jetzt könnte dann man natürlich fragen, okay, und woher wissen wir das? Ja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort haben die Apollo und die Lunokhod-Expedition der Amerikaner und der Russen, damals der Sowjetunion noch, auf die Erde vorbereitet. Denn die haben Laserspiegel auf dem Mond aufgestellt. Und diese Laserspiegel werden von den Wissenschaftlern auf der Erde in regelmäßigen Abständen sozusagen angepulst mit kurzpulsigen Lasern. Und daraus können wir über die Zeit, die der Laser braucht, um wieder auf der Erde aufzuschlagen, also das Spiegelbild des Lasers, können wir sehr gut die Entfernung zum Mond berechnen. Wir wissen die Lichtgeschwindigkeit und können also über die Zeit dann genau herausrechnen, wie weit ist der Mond gerade weg, und können natürlich die Unterschiede der Messungen auch sehen. Und daher wissen wir, dass der Mond eben sich mit 3,8 Zentimeter pro Jahr von der Erde wegbewegt. Genau. Und warum habe ich dabei so ein komisches Gefühl? Ja, warum? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe wahrscheinlich wie alle Menschen Sorge vor Veränderungen. Ne? So. Also ich bin mit Jahreszeiten aufgewachsen, und die Jahreszeiten entstehen durch die Neigung der Erdachse. Achse der Erde steht ja nicht senkrecht auf ihrer Rotationsebene, sondern die ist so 23 Grad, glaube ich, oder so, geneigt. Und durch diese Neigung sind die Einwirkungen der Sonneneinstrahlung unterschiedlich auf die verschiedenen Gebiete. Die Erde dreht sich ja. Und diese Achse, diese geneigte Achse der Erde, bewegt sich auch selbst. Im Moment zeigt sie mit in ihrer Nordrichtung auf den Polarstern. Aber das war nicht immer so, das hat sich geändert. Diese Nordachse hat auch schon mal woanders hin gezeigt, und das wird sie auch wieder tun. Sie wird auch wieder in eine andere Richtung zeigen. Aber die Stabilisierung dieser geneigten Achse, das ist eine Auswirkung der Gravitation des Mondes. Also wir brauchen den Mond schon. Und darum wahrscheinlich denke ich so, okay, wenn der sich jetzt wegbewegt, vielleicht ist das alles nicht so cool. Deswegen habe ich natürlich gefragt, und das hat mir ja auch hier ScienceOS AI vorgeschlagen, welche Auswirkungen, also langfristig muss man hier mal sagen, langfristige Auswirkungen, hat denn diese zunehmende Entfernung des Mondes auf die Erde? Und da wird als erstes die Veränderung, die Verlängerung der Tageslänge genannt. Denn durch die Entfernung des Mondes, durch die zunehmende Entfernung des Mondes, verringert sich die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Das geschieht deswegen, weil die Gezeitenreibung Energie von der Erdrotation auf die Umlaufbahn des Mondes überträgt und hat mit der Impulserhaltung zu tun. Wenn der Mond sich von der Erde entfernt, dreht sich die Erde langsamer, und das führt natürlich dazu, wenn sich die Erde langsamer dreht, dass die Tage sich verändern, die Tageslänge. Allerdings muss man hier wirklich sagen, dass sich diese Veränderungen in den nächsten Jahrhunderten um Millisekunden zeigen. Dieser Effekt wird erst über geologische Zeiträume signifikant. Geologische Zeiträume sind Millionen und Milliarden Jahre. Dann werden sich Sonnenfinsternissen verändern. Sonnenfinsternisse. Eine Sonnenfinsternis ist ja heute so, wenn sozusagen der Schatten des Mondes, wenn der Mond sich zwischen Erde und Sonne schiebt, dann fällt der Schatten des Mondes auf die Erde und wir sehen die Sonne gar nicht mehr. Wenn der Mond sich aber von uns entfernt, wird er einen kleineren Schatten werfen, und das wird dann dazu führen, dass totale Sonnenfinsternisse seltener werden und mehr so ringförmige Feuerringe, nennt man das, ringförmige Finsternisse auftreten, weil eben der Schatten des Mondes kleiner ist. Ja, und die verlangsamte Erdrotation könnte langfristig auch atmosphärische Zirkulationsmuster, so nennt man das hier, beeinflussen. Also das könnte potenziell Auswirkungen auf das Wetter und auf das Klima haben. Und diese Klimaveränderungen werden aber über Jahrmillionen hinweg auftreten. Klima eben, nicht Wetter, ne? Klima. Und sind daher schwer vorherzusagen. Und über die Stabilität der Erdachse habe ich schon gesprochen. Auch hier sind es langfristige Auswirkungen auf das Klimasystem, also wiederum Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Jahren, und nicht gleich morgen. Genau, das war sozusagen meine kleine Recherche zu Erde und Mond, was mich wieder mal für mir selber auch vorgeführt hat, wie leicht ich mich in solchen Nachrichten, solchen Artikeln verlieren kann. Wie gesagt, ich nenne das Wikipedia-Surfen. Ich kann das nur empfehlen, wenn jemand Lust auf neue Erkenntnisse hat, ein bisschen in der Wikipedia rumzusurfen. Und als letzten Punkt in der Betrachtung der Erde oder Erde, ja doch, in die Erde, bin ich in eine kleine Diskussion geraten, die ich wirklich spannend finde, weil es irgendwas mit unseren eigenen Konsequenzen zu tun hat. Und die Fragestellung war nämlich, dass jemand gepostet hat auf X, dass sich ja die meisten von uns möglichst klimaschonend und umweltfreundlich verhalten wollen. Ja, klar, ich auch. Aber ob wir auch irgendein Ding haben, das wir zwar ändern könnten, aber aus Bequemlichkeit nicht ändern. Und das war eine interessante Diskussion. Da haben viele, viele Menschen geschrieben, was sie eben nicht ändern wollen, obwohl sie es ändern könnten. Also zum Beispiel Wegwerfbecher nicht benutzen, obwohl sie einfach auch in, so habe ich ja auch so einen Thermosbecher für Kaffee jeden Tag. Und eine von den Diskutantinnen, schönes Wort, hat dann geschrieben, dass sie diesen Ansatz so gar nicht unterstützt, weil sie will nicht falsch verstanden werden. Es ist gut, wenn wir uns alle irgendwie versuchen, nicht ignorant zu verhalten, aber sie glaubt eher an ein allgemeines Bewusstsein und nicht an die Debatte über den Kaffeebecher. Denn sie schreibt, dass die Klimaproblematik lösen wir nicht durch Verzicht auf unseren Morgenkaffee, sondern durch systemische Änderungen. Und diese systemischen Änderungen sind eigentlich das, was wir herbeiführen müssen. Ich zitiere nochmal, wir sind auf diese Betrachtung des Individualverhaltens total konditioniert worden. Das begann schon beim Ozonloch und dem Haarspray. Jeder Druck auf die Dose war für Oma ein bisschen schlechtes Gewissen, schreibt sie. Aber der Turnaround kam erst, nachdem der Industrie endlich verboten wurde, Fluorkohlenwasserstoffe zu verwenden. Und da ist was Wahres dran. So ist tatsächlich die Gefahr durch das Ozon noch ein bisschen beigelegt worden. Es gibt es immer noch über dem Nordpol, aber ein bisschen beigelegt worden. Beim Verbot der Fluorkohlenwasserstoffe. Fluorchlorwasserstoffe, so heißen die. Und vielleicht ist dieser Ansatz auch richtig, das auch auf die heutige Zeit und die heutigen Probleme zu übertragen, dass wir nicht dazu, also nicht nur diese Bauchnabelschau machen, was kann ich eigentlich tun, und wir lassen die Industrie einfach weitermachen, so wie man das jetzt gerade erlebt hat beim Plastikgipfel, der zu keinen Ergebnissen geführt hat, weil sich die Länder nicht einigen konnten und weil vor allem die ölproduzierenden Länder sich dagegen gestemmt haben, dass sich beim Plastikmüll etwas ändert. Und hier prallen dann eben Fakten und Meinungen aufeinander, und die Frage ist dann, ja, wem soll man glauben? Und alle, die mir ein Weilchen schon zuhören, die wissen, wem ich glaube, nämlich der Wissenschaft. Und ich informiere mich halt, bevor ich irgendwo mit diskutiere bei der Wissenschaft. Was ist denn der Hintergrund? Was sind denn die Erkenntnisse und welchen Schluss kann man aus diesen Erkenntnissen ziehen? Aber vielleicht gibt es ja neben den Wissenschaftlern auch noch andere Menschen, denen man glauben kann. Einfach weil sie sich mit Geld beschäftigen zum Beispiel. Und Klimakatastrophen und Geld, da ist man, bin ich ganz schnell jedenfalls bei Versicherungen. Und das war eben auch eine der Meldungen der letzten Tage, dass sich der Rückversicherer Munich Re, das war eine frühere, ist eine Tochter der Allianz oder ein Rückversicherer der Allianz, die beschäftigen sich ja auch mit Schäden durch Wetter, durch Erdbeben, durch die Wetterkatastrophen, muss man jetzt hier so mal sagen, weil es hier um Geld geht. Also die haben zum Beispiel für das letzte Jahr eine Summe von 131 Milliarden Dollar Schaden ausgerechnet, und sie warnen davor, dass die Wetterkatastrophen wahrscheinlicher werden. Es wird mehr Geld kosten durch die Veränderung des Wetters, durch die Veränderung des Klimas. Und hier soll ein Kontinent besonders betroffen sein, Das ist diese 131 Milliarden Dollar Schäden von 2000, ach nee, das war nur das erste Halbjahr 25, also ganz aktuell. Das sind die zweithöchsten Schäden in einer Jahreshälfte seit 1980 und erheblich mehr als im langjährigen Schnitt. Jetzt reden wir über Geld, denn die Auswirkungen des Klimas und damit des Wetters zeigen sich eben auch in Schäden, in Geld. Ja? Und diese Versicherungsleute, der Vorstand von Munich Re, Thomas Blunk, wird hier zitiert mit: Der Klimawandel verändert das Leben auf der Erde. Man kann es auch in Geld ausdrücken. Man muss es nicht in wissenschaftlichen Daten ausdrücken. Und das machen die hier eben. Temperaturanstiege werden natürlich registriert. Und auch die Munich Re, also dieser Rückversicherer, hat Wissenschaftler unter seinen Leuten. Und die globale Erwärmung wird eben auch von den Wissenschaftlern registriert. Und man kann hier sagen, Europa, so schreiben die das, kam nach Analyse der Gesamtschäden vergleichsweise glimpflich davon. Besonders hart hat es die USA getroffen. Nämlich neben den Waldbränden zahlreiche schwere Unwetter und Tornados, sodass also von diesen über 125 Milliarden Dollar allein 92 Milliarden Dollar sich auf die USA summiert haben. Und die Wissenschaftler der Münchner Re, Munich Re, so ist es richtig, schreiben, die steigenden Schäden aus Wetterkatastrophen, also hier geht es, wie gesagt, um Geld, sind die neue Normalität. Denn die Versicherung stellt schon länger fest, dass der Trend zu steigenden Schäden durch vermeintlich kleinere Naturkatastrophen annimmt. Schwergewitter, Hagel, Überschwemmungen, Waldbrände. Und sie kommen auch zu dem Schluss, dass der menschengemachte Klimawandel hier eine stärkere Rolle spielt. Also vor allem Nordamerika sei besonders gefährdet, denn die Naturkatastrophenschäden sind dort traditionell höher als in anderen Erdteilen. Da gibt es halt eine höhere Tornadodichte. Da prallen aufgrund der Lage des Kontinents sehr häufig sehr kalte und sehr warmfeuchte Luftmassen aufeinander. Und diesen Kontrast der Luftmassen, so schreiben sie, gibt es in dieser Form sonst weltweit nirgends. Also das ist schon dort besonders. Aber auch die Alpen sind im Blick, denn der tauende Permafrost erhöht die Gefahr in den Alpen. Und das habe ich selber schon erlebt. Im Jahr 2003 war ich in den Alpen unterwegs, im Mont Blanc-Massiv, und habe dort selbst Felsstürze gesehen, wo Felsen so groß wie ein Einfamilienhaus aus den Felswänden raus katapultiert wurden. Und gut, dass wir alle in unserer Gruppe damals weit genug davon entfernt waren, aber es war einfach unglaublich, was da passiert ist. Und das scheint sich also jetzt zu wiederholen und auch zu verstärken. Denn die Risiken sind ja bekannt in den Alpen. Ja, aber sie waren nicht so sehr auf dem Radar, auf dem öffentlichen Radar. Die Felsen lockern sich einfach, weil der Klebstoff Eis, der sie zusammengehalten hat, eben verschwindet. Und dann eben fällt es einfach auseinander, wie in Chamonix die drei Zinnen, die jetzt nur noch zwei Zinnen sind, weil wir, das konnten wir damals beobachten, wie eine von diesen drei Zinnen einfach zusammengefallen ist. Wir saßen mit dem Café im Garten unserer Auberge und am Horizont waren die drei Zinnen zu sehen, und während wir unseren Café schlürften, fiel einfach eine von diesen drei Zinnen um. So einfach so. Also auch die Versicherungsleute beobachten die Veränderungen, die man nicht mehr von der Hand weisen kann. Und das sind nicht Meinungen, denn hier geht es wirklich um Geld. Und Geld ist dann wirklich ein ernstes Thema. Und da sind wir bei den News der Woche, bei den News der letzten 14 Tage, wenn man so will. Und die nächste Nachricht beschäftigt sich mit Atomkraft, aber in einer ganz besonderen Form, nämlich mit den Auswirkungen. Wenn wir über Atomkraft reden, geht es ja immer meistens nur darum, um Meinungen wieder, nämlich Atomkraft wäre sozusagen CO2-frei und deswegen die eigentliche Superkraft, um unsere Energieversorgung zu gewährleisten. Das blendet oft aus, da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, das blendet oft auf, dass Atomkraft eben radioaktiven Müll hinterlässt, alte Anlagen hinterlässt, die man eben nicht so einfach mal eben wegräumen kann. Und das hat zum Teil dann seltsame Auswirkungen. Denn auf dem Gelände einer alten Atomanlage im US-Bundesstaat South Carolina sind offenbar radioaktiv kontaminierte Wespennester gefunden worden. Und eins dieser Nester, das man gefunden hat, hatte eine 10-fach so hoch wie zulässige Strahlenbelastung. Und die Anwohner sind natürlich nun besorgt, dass es in dieser Anlage ein Leck gibt. Warum sind dann die Wespen ansonsten so verseucht? Ja. Und das ist auch ungeklärt, woher das jetzt kommt. Woher kommt diese Radioaktivität in der Tierwelt? Wo und wie sind diese Wespen der Strahlung ausgesetzt? Und gibt es denn diese Strahlung noch weiterhin? Und ist das eine Gefahr für die Umwelt? Ist das eine Gefahr fürs Grundwasser? Muss man das sanieren? Muss man das stilllegen? Ich habe noch nie von radioaktiven Wespen gelesen. Und deswegen war diese Nachricht für mich eine Nachricht, die ich hier in diese Sendung aufgenommen habe, weil das die Vorstellung, dass Insekten durch die Gegend fliegen, die radioaktiv belastet sind und diese Radioaktivität natürlich auch in die Umwelt tragen, ist eine ganz seltsame Vorstellung, die hätte ich bisher in irgendeinen B-Movie-Horrorfilm verbannt, aber auch das scheint es zu geben und war eine der Nachrichten dieser Woche. Genauso wie die Nachricht von einem interessanten Nachweis, der irgendwie unter der Überschrift Liebe sich, wer kann, laufen könnte, nämlich hier geht es um den ältesten Nachweis von Sex zwischen Neandertalern und Homo sapiens. Okay, denken wir mal kurz mal drüber nach. Also diese beiden Menschenarten, sagt man das so? Ja, kann man so sagen, ne? Haben lange Zeit miteinander gelebt, miteinander koexistiert. Das wissen wir heute. Und so wie heute die Menschen aus allen Ecken der Welt, wenn sie zusammentreffen, sich auch zusammentun, na klar, liebe sich, wer kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das eben vor hunderttausenden Jahren ja auch nicht anders war. Und diese Meldung belegt nun einen wissenschaftlichen Fund, der besagt, dass sich bereits wohl, hier steht wohl, schon vor 140.000 Jahren Neandertaler und moderne Menschen, vor 140.000 Jahren waren sie wahrscheinlich beide modern, miteinander vermischt haben. Das gibt ein Ergebnis einer Studie und eines Fossilienfundes in der Skulhöhe, auf dem Berg Karmel im Norden Israel. Da hat man den Schädel eines etwa 5 Jahre alten Kindes gefunden. Und der Schädel ähnelt in seiner Gesamtform dem eines Homo sapiens, so schreiben die Wissenschaftler. Die Blutversorgung innerhalb des Schädels sowie der Unterkiefer und das Innenohr glichen aber eben eher dem, was von Neandertalern bekannt ist. Und das ist für die Forschenden der Beweis, dass es sich hier um einen Hybrid handelt. Und lange hatte man angenommen, dass sich die Neandertaler in Europa entwickelten und erst vor ca. 70.000 Jahren nach Israel angewandert seien. Aber eine Studie aus dem Jahr 2021 hat schon gezeigt, dass die Neandertaler bereits vor 400.000 Jahren auch in Israel lebten. Das ist natürlich für die Wissenschaftler etwas ganz Neues, weil die bisherige älteste, soll man sagen, Vermischung oder der Nachweis einer Vermischung dieser beiden Arten wurde auf etwa 28.000 Jahre geschätzt. So, da kann man also jetzt sagen, dass diese beiden Arten, die Neandertaler und Homo sapiens, also über lange, lange Zeit Sex miteinander hatten. Und das ja auch total normal ist, denke ich mal so. Also wenn so ein Homo sapiens Mann eine Neandertaler Frau attraktiv fand und oder umgekehrt, dann warum nicht? Liebe sich, wer kann. Eine schöne Nachricht. Genau, und dann kommt es jetzt noch zu Weltraumnachrichten. Das ist ja das, was ich auch immer sehr liebe. Und wir haben ja heute schon über Erde und Mond gesprochen. Das ist ja auch so eine Art Weltraumnachricht. Aber wir suchen ja immer noch nach den anderen. Ihr wisst und erinnert euch wahrscheinlich an das Fermi-Paradoxon. Diese Frage, wo sind denn alle? Wenn doch das Weltall, das Universum in seinen Ecken gleich aussieht, ähnlich aussieht, es gibt keine großen Unterschiede. Überall könnten auch solche Spezies, solche Wesen wie wir sein, weil es gibt in den anderen Ecken eben ähnliche Konstellationen wie Sternensysteme, wie Galaxien. Also wir suchen. Und die Frage ist hier, wie suchen wir denn? Und wo sollen wir denn hinhören? In welche Richtung? Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts? Weit weg oder weniger weit weg? Was hinterlassen wir eigentlich nach außen? Die Frage, wie findet man Signale von Außerirdischen im All? Und dazu haben sich ein paar Wissenschaftler zusammengetan und haben neue Erkenntnisse gesammelt. Und ich finde das eine ganz logische Schlussfolgerung, weil die Frage ist, okay, wir horchen ins All, wir schicken unsere eigenen Informationen ins All. Voyager 1 und Voyager 2 tragen ja auch Informationen in Folge von goldenen Schallplatten mit sich herum, wo auch, wenn man das entschlüsseln kann, man lernen kann, wo sind wir eigentlich, wo ist die Menschheit. Und hier haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Forschende und Forschendinnen, naja, ihr wisst schon, sich mal zusammengesetzt und haben gesagt, okay, machen wir mal jetzt mal Reality-Check. Wie kann man uns finden und wo sollten wir nachschauen? Also, wo macht das Sinn überhaupt? Natürlich macht es erstmal Sinn, auf sogenannte Exoplaneten zu schauen, also Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, weil wir wissen schon eigentlich ziemlich sicher, dass auf den Planeten unseres Sonnensystems, außer auf der Erde, es kein intelligentes Leben gibt. Das wissen wir schon mal. Ob es anderes Leben gibt, das wissen wir noch nicht. Habe ich heute auch wieder eine sehr interessante Studie gehört bei den Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Sage ich gleich noch was dazu. Also Exoplaneten. So, am besten schauen wir von der Erde weg. Und zwar genau dann, wenn sich Exoplaneten von der Erde aus gesehen auf einer Linie mit anderen Exoplaneten des jeweiligen Systems oder ihrem Zentralstern befinden. Und außerdem kommen die Forschenden zum Schluss, dass Sonnensysteme, die in bis zu 23 Lichtjahren Entfernung von der Erde liegen, also 23 Lichtjahre, möglicherweise am vielversprechendsten sind. Denn der Grundgedanke dabei ist, dass die Außerirdischen, also die anderen, über Technologie verfügen könnten, die unserer gleicht. Und sie ihre Technologie auch genauso nutzen wie wir. Also sie haben Wissenschaftler, die zur außerirdischen Intelligenz forschen. Sie fahren im Universum nach Hinweisen auf vergangene oder gegenwärtige Technologie, sogenannte Technosignaturen. Und über die Richtung und über die Häufigkeit unserer häufigen Signale nachzudenken, gibt uns Einblicke dafür, wo wir suchen sollten, um unsere Chancen zu verbessern. Weil wir, die Erde, senden ja pausenlos Signale ins All. Unsere Radiosignale zum Beispiel, die von der Erde aus abgehen. Und für diese Studie, von der ich jetzt spreche, untersuchte die Gruppe, wo von Menschen gesendete Radiosignale für Beobachter, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden, am besten zu erkennen wären. Und dazu haben die Forschenden Protokolle des NASA Deep Space Networks aus den vergangenen 20 Jahren analysiert. Dieses Deep Space Network ist ein Netz aus bodengestützten Anlagen, also auf der Erde stehen die, das Funkkommunikation mit Sonden, Teleskopen und anderen menschengemachten Objekten in den Tiefen des Weltraums ermöglicht. Zum Beispiel hält das Deep Space Network Kontakt mit den Voyager-Sonden. Die sind inzwischen so weit weg, dass eine Nachricht, ein Befehl, irgendwas, ein Steuerbefehl, 20 Stunden braucht, um bei den Sonden anzukommen und nochmal 20 Stunden ungefähr, um eine Antwort auf die Erde zu bringen. Aber sie halten Kontakt. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese Signale überwiegend, also vom DNS, vom Deep Space Network, auf Flugkörper in der Nähe des Mars gerichtet wurden. Und das kann dazu führen, dass solche Signale über den Mars hinausgehen, wenn der rote Planet Mars sie nicht komplett blockiert. So. Und jetzt zeigt die Analyse eben, dass ein außerirdischer Beobachter, der sich genau entlang dieser Sichtlinie befindet, auf den unsere Funksignale zum Mars gerichtet sind, in 77% der Zeit tatsächlich ein Signal empfangen würde. Und deshalb sei es umgekehrt genauso sinnvoll, den Blick auf Exoplaneten zu richten, die sich vor andere Planeten ihres jeweiligen Sonnensystems oder vor ihre Sonne schieben. Denn dann wären es wir Menschen, die mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit Signale von einem außerirdischen Deep Space Network wahrnehmen könnten. Und wie kommt es zu den 23 Lichtjahren Entfernung? Das liegt daran, weil unsere stärksten Funksignale ins All könnten mit unseren heutigen Teleskopen, und die setzen wir ja bei den anderen auch voraus, etwa bis zu 23 Lichtjahre weit gehört werden. Und deshalb lohnt es sich eben, der Studie zufolge, bei der Suche nach Außerirdischen primär auf diese Sternsysteme zu achten, die höchstens so weit, nämlich 23 Lichtjahre von uns entfernt sind. Jetzt juckt es mich in den Fingern, sofort bei scienceos.ai nachzufragen, welche Sternsysteme sind denn 23 Lichtjahre entfernt, aber das mache ich dann fürs nächste Mal. Und hier eben gilt weiterhin die Annahme, dass die Technik der Außerirdischen, also der anderen, etwa so leistungsstark ist wie unsere. Dann klappt das mit den 23 Lichtjahren. Und als nächstes will dieses Forschungsteam, das wollen die herausfinden, da muss ich noch warten. Die wollen als nächstes herausfinden, welches nahe Sternsystem oder welche nahen Sternsysteme dafür besonders geeignet sind. Ne? Dazu kommt übrigens, dass unser Sonnensystem relativ flach ist. Ne? Wir bewegen uns in der Ekliptik um die Sonne, ungefähr alle in derselben Region. Die Planeten meine ich jetzt. Und wenn man sich jetzt das wie so ein Teller vorstellt, dann führen die meisten unserer Signale entlang der Oberfläche, also glatt über den Teller hinweg. Wir sollten, um Außerirdische zu suchen, natürlich mehr Signale auch senkrecht ins All schießen. Das machen wir im Moment nicht, weil wir ja Kommunikation zu anderen Planeten haben, wie beim Mars zum Beispiel. Das Schöne ist, und das schreiben die Forschenden hier auch, die Menschen stehen ganz am Anfang der Reise ins Weltall. Und je weiter wir ins Sonnensystem vorwagen, desto mehr Übertragung zu anderen Planeten wird es geben. Ja, aber ein anderer Schluss ist eben auch, dass wir auch selbst Übertragungen anstoßen können, die nicht auf andere Planeten zielen, sondern die zum Beispiel 90 Grad senkrecht auf der Ekliptik stehen und in ganz andere Regionen gestrahlt werden, als sie sonst im Moment gestrahlt werden. Vielleicht können wir das Fermi-Paradoxon noch lösen und auf die Frage, wo sind denn alle Antworten? Da sind sie. Das macht mir Spaß. Okay, dann war das die Frage nach der Wissenschaft, nach der Suche nach anderen Intelligenzen. Aber manchmal muss man nicht so weit suchen, sondern manchmal kann man auch schauen, was denn andere intelligente Wesen auf der Erde, und da rede ich jetzt nicht von Menschen, miteinander zu tun haben. Und hier gibt es eine neue Studie von Meeresforschern, die überschrieben ist mit dem Satz, Wale und Delfine spielen miteinander. Auch die Ozeane sind riesig, ja, aber Australische Forscher haben untersucht, was denn passiert, wenn Wale und Delfine aufeinandertreffen. Und diese Untersuchung hat eine Überraschung hervorgebracht, denn hier ging es um Bartenwale, also was sozusagen wie Buckelwale zum Beispiel. Bartenwale sind Wale, die kleine Tiere bis hin zu Krill hinunterfangen und durch ihre Barten, durch ihre, wie nennt man das, so eine Art Besen, das Wasser aus ihren Mäulern hinauspressen und diese die Beute bleibt dann an den Barten zurück und wird dann gefressen. Die begegnen sich natürlich im Meer auch mit Delfinen hier zum Beispiel. Und das läuft manchmal nicht nur freundlich ab, sondern sogar spielerisch. Denn das ist der Schluss, den die australischen Meeresbiologen Olaf Meinecke und Olivia Crawley gezogen haben. Sie haben Fotos und Videos gesammelt aus sozialen Medien. Guck mal an, die sozialen Medien können auch gute Dinge hervorbringen. Und haben die analysiert. Das waren insgesamt 199 untersuchte Ereignisse, vor allen Dingen mit Buckelwalen und Delfinen. Und da zeigt sich eben, wie die Buckelwale sich auf die Seite rollen, ihren Bauch präsentieren oder sich langsam den Delfinen nähern. Und dann suchen die Delfine häufig die Nähe zum Kopf eines Wals. Ein Wal ist ja deutlich größer als ein Delfin. Die Vermutung scheint so zu sein, dass die Delfine in Sichtweite des Wales bleiben wollen, um von ihnen gesehen zu werden. Denn die Tiere können sich natürlich über Geräusche wahrnehmen, das können die sehr gut, aber die visuelle Wahrnehmung scheint besonders von Interesse zu sein. Und die Forscher konnten dank Kameras, die an den Walen befestigt wurden, beobachten, dass die Delfine den Walen teils bis auf den Meeresboden folgten und dabei Augenkontakt halten, so wie Menschen, die sich füreinander interessieren, die schauen sich ja auch an. Und gleichzeitig scheinen die Delfine es auch toll zu finden, es zu genießen, immer mal an der Seite von Walen mitzureiten. Das macht ihnen irgendwie Spaß, scheint es so, die Druckwelle des Wals zu nutzen, ähnlich wie Menschen beim Wellenreiten. Und dabei kommt mir in den Sinn, wenn ich was von Spaß vorlese, dass immer im Frühjahr, wenn die jungen Elstern, das ist das späte Frühjahr, das ist der Frühsommer, wenn die jungen Elstern flügge werden, und ich die total gerne beobachte, was die für akrobatische Sachen in der Luft anstellen, so spielerisch, wie die dann fliegen, kommt mir gar nicht in den Sinn, dass Tiere nicht spielen würden miteinander. Und zurück zu diesen Walen und den Delfinen. Es gibt viele, viele analysierte Begegnungen, die eher neutral ausgefallen sind, aber in zahlreichen Fällen reagierten die Wale positiv auf diese neugierigen Delfine. Und warum sich diese Tiere so begegnen, muss man noch untersuchen. Es könnte vielleicht so eine Art Unterhaltung sein, sagt Meinecke, und weist auch darauf hin, dass Buckelwale schon öfter beobachtet wurden, wie sie mit Seetang spielen und ihnen auf ihrem Kopf balancieren. Und das kann man durchaus als Ausdruck von Kreativität und Spaß und Spiel deuten. Und ihre Theorie lautet jetzt, die Interaktion mit Delfinen sind so eine Art Form von sozialem Spiel. Soziales Spiel fördert die Kreativität, wie auch beim Menschen. Ja, wir brauchen Phasen der Kreativität und das ist Spielen, sodass also auch dieses Spielen den Meeressäugern, den Walen, den Delfinen helfen könnte, soziale und kognitive Fähigkeiten zu trainieren. Ohne sie tatsächlich zu vermenschlichen. Ne? Das ist natürlich immer eine ganz andere Frage. Und deswegen kommen wir dann auch nochmal zu einem anderen sozialen Tier und ein soziales Tier, was es im Moment total schwierig hat. Ich habe euch das erzählt. Ne? Ich habe zuletzt in Niedersachsen, obwohl ich jedes Jahr Blühpflanzen anbiete für die Insekten, immer weniger gesehen. Immer weniger. So weit, dass ich sie an einer Hand abzählen konnte. Hummeln und Bienen. Denn gerade Hummeln und Bienen ernähren sich von Pollen, die aber in der Natur immer seltener vorkommen. Also wir haben Monokulturen auf den Feldern, da sind seltener Pollen zu holen. Und das Problem, was wir haben, ist, dass Bienen und Hummeln und andere Insekten Bestäuber für unsere Nahrung sind. Und wenn diese Bestäuber nicht mehr da sind, dann ist unsere Nahrungsgrundlage in Gefahr. Deswegen gibt es immer wieder Forschende, die darüber forschen, tolles Wortspiel, wie man den Bienen zum Beispiel, allen Pollenfressern oder allen Pollensammlern irgendwie helfen könnte. Ja? Und dazu musste man natürlich erstmal herausfinden, was sind denn da die Nahrungsgrundlagen? Was ist denn das? Was sind denn diese Pollen? Was ist denn da drin? Ja? Und da haben Forscher um Geraldine Wright von der Universität Oxford darüber geforscht, wie man ein Nahrungsergänzungsmittel schaffen könnte, um den Bienen oder anderen Bestäubern zu helfen. Denn der wichtigste Bestandteil der Bienennahrung sind halt Pollen. Und diese Pollen enthalten spezifische Lipide, also Fette, sogenannte Sterine, die für die Entwicklung der Insekten total wichtig sind. Und weil immer weniger natürliche Pollen verfügbar sind, füttern heute Imker schon mit künstlichen Ersatzstoffen aus Proteinmehl, aus Zucker, aus Ölen. Aber das Problem daran ist, diese Ersatzstoffe sind unvollständig, weil sie nicht dieselbe sterile Verbindung haben wie natürliche Pollen. Und was liegt näher, als das zu erforschen und zu schauen, kann man das herstellen? Kann man die entscheidenden Sterine produzieren, die Bienen benötigen? Und dazu haben die Forscher die modernen, aktuellen Techniken genutzt, wie zum Beispiel die Genschere CRISPR-Cas9, und haben eine Hefe modifiziert, die dann diese 6 entscheidenden Sterine, die identifiziert wurden, produzieren kann. Und diese Hefe wurde dann in die Ernährung von Bienenvölkern integriert und dann, so macht es ja Wissenschaft, immer die Entwicklung dieser Bienenkolonien 3 Monate lang beobachtet. Also natürlich einen großen Zeitraum dafür. Und die Ergebnisse sind am Ende des Untersuchungszeitraums, hatten die mit der modifizierten Hefe gefütterten Kolonien bis zu 15 Mal mehr Larven bis zum lebensfähigen Puppenstadium aufgezogen als Kolonien, die ein Kontrollfutter bekamen. Kontrollstudie. Kolonien, die das angereicherte Futter bekamen, zogen mit größerer Wahrscheinlichkeit bis zum Ende der Testphase weiter Brut auf. Und die Untersuchung zeigte auch Hinweise, dass Bienen selektiv nur die biologisch wichtigsten Sterine an den Nachwuchs weitergeben. Also hier zeigt sich, wie man synthetische Biologie nutzen kann, um den Herausforderungen der Ökologie zu begegnen. Denn die meisten, so schreiben das die Wissenschaftler, von den Bienen genutzten Pollensterine sind in der Natur nicht in Mengen verfügbar, die kommerziell geerntet werden können. Und das bringt es also dazu, dass man das nicht ernährungsphysiologisch lösen kann. Und deswegen tun das dann halt die Wissenschaftler. Lecker essen für Bienen. Ja, dann habe ich zum Thema Tier macht Sachen noch eine dritte Nachricht. 2 hatten wir schon, die Wale, die Bienen. Und zwar hier geht es um einen seltsamen Klingelstreich. Mitten in der Nacht, so meldet es der Spiegel, riefen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Schwabach die Polizei und beschwerten sich über eine Serie von Klingelattacken. Und nach einer gewissen Zeit konnten die Polizisten den Urheber auch identifizieren. Also die Leute haben die Polizei gerufen, weil es klingelte ständig nach Mitternacht an diesem Mehrfamilienhaus. Andauernde Klingelstreiche. Und die Leute haben natürlich aus dem Fenster geguckt und haben versucht herauszufinden, wer klingelt denn da, aber sie konnten niemanden entdecken. Und also rückte eine Streife der tapferen Polizeiinspektion Schwabach an. Doch sogar als die Beamten da waren, ging der mysteriöse Klingelterror weiter. Es klingelte einfach. Und die Polizei hat dann, nachdem sie also keine Person in der Nähe finden konnten, die da klingelten, haben sie sich das Klingelbrett mal angeschaut und dabei konnte eine Nacktschnecke festgestellt werden, die fleißig über die Sensoren des Klingelbretts kroch und damit das Klingeln ausgelöst hat. Und nachdem die Polizei erfolgreich den Täter identifiziert hatte, schritten die Ordnungshüter zur Tat. Nachdem die Nacktschnecke durch die Polizeibeamten zur Schnecke gemacht und über die Reviergrenzen belehrt und auf eine angrenzende Wiese verbracht wurde, konnten die Anwohner ihre Nachtruhe endlich fortsetzen. Ist das schön, oder? Genau, und dann kommen wir zum Schluss noch zu einer Sache, die ist wirklich, wie soll ich sagen, ja, neue Erkenntnisse sind ja immer toll, oder? Ja. Hier sind wir jetzt bei Chemtrails. Ihr habt davon wahrscheinlich schon mal gehört, das sind diese geheimnisvollen Chemikalien, die von der Regierung oder den Regierungen versprüht werden sollen. So ist die Theorie, um die Menschen zu beeinflussen, um sie zu klein zu halten, um sie was auch immer. Ne? So. Und tatsächlich ist die Chemikalie von Chemtrails identifiziert worden. denn die Chemikalien, die Chemtrails, die Flugzeuge angeblich ausstoßen, enthalten tatsächlich eine Substanz, die nicht so ganz ungefährlich ist. Die heißt nämlich Dihydrogenmonoxid. Und das wird tagtäglich über unseren Köpfen ausgestoßen. Und Teil der Wahrheit ist da außerdem, dass wir uns kaum noch verstecken können, da diese Chemikalie allgegenwärtig sei. Denn neueste Untersuchungen haben gezeigt oder sollen gezeigt haben, dass sich DHMO, so die Kurzform von Dihydrogenmonoxid, im menschlichen Körper bis auf 70% anreichert. 70%. Und auch Obst und Feldfrüchte sind massiv davon befallen, von dieser Chemikalie. Die Konzentration lässt sich nur durch den Verzehr von Trockenobst reduzieren. Das merken wir uns mal. Und besonders bedenklich soll allerdings sein, dass ausgerechnet unser Trinkwasser die höchste gemessene Konzentration aufweist. DHMO, also Dihydrogenmonoxid, freies Trinkwasser, gibt es faktisch nicht mehr. Wir sind sozusagen durchdrungen von dieser Chemikalie aus den Chemtrails. Meine Tochter, wenn sie hier das hört, die kringelt sich jetzt wahrscheinlich. Gucken wir uns doch mal den Namen der Chemikalie nochmal in Ruhe an. Dihydrogenmonoxid. Was ist das? Di bedeutet 2. Hydrogen bedeutet Wasserstoff. Mon bedeutet 1 und Oxid bedeutet Sauerstoff. Jetzt basteln wir uns das mal zusammen. 2 Wasserstoff, 1 Sauerstoff. Okay, noch ein bisschen umstellen. Wasserstoff 2, Sauerstoff 1, H2O. Dihydrogenmonoxid ist einfach eine andere Schreibweise für Wasser. Aber das muss man natürlich erstmal zusammensetzen und so klingt es natürlich viel cooler als Verschwörungstheorie, dass wir alle von Dihydrogenmonoxid durchsetzt sind und dass dieses furchtbare Zeug in Chemtrails von Flugzeugen versprüht wird. Und das wird es ja wirklich. Das, was aus dem Flugzeug hinten rauskommt, das hat eben auch viel Wasser und gelangt natürlich dann auch über die Wolken, über den Regen zu uns, in unser Trinkwasser, in unsere Früchte und so weiter. Dihydrogenmonoxid, ich glaube, so nenne ich die Folge, oder? Ach, ich weiß noch nicht. Doch, ich mache das. Ich nenne das so. Dihydrogenmonoxid. Cool. Cooler Name für eine Folge. Ihr Lieben, es ist spät geworden mittlerweile. Ich hoffe, ihr konntet bis zum Ende folgen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich will als Ausgangsbemerkung nochmal zurückkehren zu der Eingangsbemerkung und zu der Beobachtung von Conny, die auch damit zu tun hat, diese Beobachtung, dass ich hier eben inzwischen alleine podcaste. Und ein Gespräch etwas anderes ist als ein Monolog, den ich hier alleine halte, wo ich beim Sprechen denken muss, beim Sprechen lesen muss. Deswegen denke ich darüber nach, ob die Form des Podcasts in der jetzigen so richtig ist, ob die so für euch unterhaltsam ist, ob die so für mich auch zufriedenstellend ist. Und wenn ihr mögt, dann schreibt mir gerne dazu, ob euch das so gefällt, ob das so bleiben kann. ob ich über Veränderungen nachdenken soll. Das interessiert mich sehr und es hilft mir auch sehr, wenn ihr das tut. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse info@erwachsen-podcast.de. Aber dafür gibt es auch die Kommentarfunktion beim Podcatcher eurer Wahl, wo ihr mir Nachrichten schreiben könnt. Auf Instagram, wo wir ja auch unterwegs sind. Auf X, wo wir auch unterwegs sind oder ich auch unterwegs mit dem Podcast. Ich freue mich auf eure Zuschriften und sag jetzt mal, das war sie. Episode 41 von Erwachsen, der Podcast vom 24. August 2025. Genießt den Sommer, wo er noch ist. Habt schöne Tage und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.